Ja, herzlich willkommen zurück zum Ideequadrat Podcast zur Staffel rund um den Fachkräftemangel in der sozialen Arbeit. Ich freue mich, dass zum einen wieder meine Kollegin Marion dabei ist. Hallo Marion.
Hallo Hendrik.
Und heute dann auch noch Julian Löhe, Professor an der Fachhochschule in Münster, dabei ist. Und wir versuchen das Thema KI als, weiß ich nicht, keine Ahnung, Lösungsmöglichkeit für den Fachkräftemangel, als Ideen rund um den Fachkräftemangel zu beleuchten. Aber ich würde dann direkt mal, Julian, zu dir rübergehen. Du beschäftigst dich einfach viel mit dem Thema in den letzten Wochen, Monaten, hast einige Veröffentlichungen dazu gemacht und so weiter und so weiter. Kannst du sozusagen so ein bisschen Einblick geben, warum beschäftigst du dich damit? Woher kommst du? Was ist so sozusagen dein Background für das ganze Thema?
Ja, genau. Von mir auch erstmal hallo und vielen Dank für die Einladung an euch beide.
Sehr gerne.
Ja, ich bin von der Grundausbildung her Sozialarbeiter und habe danach nochmal einen Masterstudium gemacht, Management für soziale Organisationen. Und da ist erstmal in meiner Denomination jetzt auch, ich habe eine Professur für Organisation und Management in der sozialen Arbeit, nichts mit Digitalisierung oder KI drin. Jetzt ist es aber so, dass das Thema, und das werden alle, die in der Praxis auch irgendwas machen, mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigen können, auch ziemlich viel mit dem Management von einer sozialen Organisation zu tun hat. Also stellen wir uns vor, wir arbeiten im Jugendamt und kriegen eine Software vorgesetzt, mit der wir arbeiten müssen. Und die Software, die hat halt nur gewisse Optionen, was man eingeben kann und was nicht. Ja, dann beeinflusst das natürlich auch Fragen von Abläufen und Prozessen in der Organisation. Und das sind Managementfragen. Und deshalb bin ich relativ schnell auch zu diesem Thema Digitalisierung gekommen. Vielleicht auch deshalb, weil das an der einen oder anderen Stelle doch auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde in der sozialen Arbeit. Auch als ich berufen wurde auf die erste Professur vor 9 Jahren, war das jetzt noch nicht so, ja, sag ich mal, so breit vertreten. Und dann war ich halt einer der Leute, die gesagt haben, okay, ich kümmere mich drum. Und dann habe ich auch mit die AG Digitalisierung bei uns im Fachbereich in Münster gegründet. Da bin ich jetzt seit 7 Jahren. Und wir haben dann auch eine Grundlagenvorlesung Digitalisierung auf den Weg gebracht. Ja, und dann kam das Thema KI halt auch dazu. Das haben wir angefangen, ich glaube, vor 3 Jahren vor 2 Jahren zu bespielen, noch mit einem Vorläufermodell von ChatGPT, als das noch nicht so bekannt war. Mhm. Und da haben wir einen ersten Artikel zugemacht und da gab es dann so eine Forschungsgruppe, die wir selbst organisiert, gebildet und gegründet haben. Das besteht aus mir und einer Psychologin, die Professorin an der Kato ist, Gesa Linnemann, und Beate Rottkemper, die ist Wirtschaftsinformatikerin und hat darin auch promoviert, weil ich brauche ja auch jemanden in dem Team, der den Hard Stuff wirklich kann und kennt.
Technikseite.
Ja, genau. Also ich kann rudimentär so ein ganz klein bisschen programmieren, aber auch nur deshalb, weil ich es mir mal angucken wollte. Deswegen ist es ganz gut, dass man da so ein Dreier-Team hat. Und ja, und wir drei haben dann auch das Buch rausgegeben, KI in der sozialen Arbeit, wo wir viele Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland und aus anderen deutschsprachigen Ländern eingeladen haben, ihre Projekte vorzustellen und mitzuschreiben. Und das hat erfreulicherweise sehr gut geklappt. So bin ich zu dem Thema gekommen. Also über die Managementperspektive bin ich auch dazu gekommen.
Und in dem Kontext, wie ich das mitkriege, dann quasi durchgebucht und auf ganz vielen Veranstaltungen und so weiter unterwegs, weil ist schon ein Hype gerade, oder? Also wenn ich da so reingucke.
Absolut. Also ich hatte vorletzte Woche war ich auf 4 Veranstaltungen, wo ich eingeladen war, um etwas zu KI in der sozialen Arbeit zu sagen, unterschiedlichen Facetten. Mal ist das dann in der Suchthilfe, war ich öfter unterwegs. Viel bin ich in der Jugendhilfe unterwegs. Da komme ich halt auch selber her, habe auch im Jugendamt im ASD gearbeitet, in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Und aber auch der Fachverband für Medienabhängigkeit hat mich dann mal eingeladen. Also ich habe so das Gefühl, dass jetzt immer mehr Leute gibt, die sich auch damit beschäftigen. Hatte aber auch das Gefühl, dass ich mit den beiden Kolleginnen relativ früh an dem Thema dran war. Und genau, und dadurch bin ich oft irgendwie eingeladen worden. Aber mittlerweile gibt es auch viele Kolleginnen und Kollegen, die das auch mindestens genauso gut bespielen können. Genau, und dann auch es gute Alternativen zu mir gibt zum Einladen.
Ja, vielleicht so als Einstieg in diesen ganzen Themenkontext. Also auf der einen Seite ja, KI als Entlastung, die so angedacht ist. Auf der anderen Seite haben wir dieses Thema, die Risiken. Ich meine, ich kenne das auch so aus diesen Perspektiven, so 2015, 16, 17, wo dieses Thema Digitalisierung überhaupt sozusagen erst auch nochmal so einen größeren Schwung genommen hat. Viele Veranstaltungen dazu da waren, wo immer über die Risiken der Digitalisierung und jetzt eben auch da die Risiken der KI gesprochen wird. Wo würdest du dich da verorten? Also eher Entlastung und Chance oder eher Risiko und ganz problematisch?
Ich würde sagen, es kommt drauf an. Also wir haben so eine Matrix entwickelt, um auch so ein bisschen einzusortieren, wie hoch ist auch das Risiko für den Einsatz von KI. Und die Matrix besteht, man kann sagen, aus zwei Achsen im Wesentlichen. Und die eine Achse beschäftigt sich mit der Frage, wie stark ist KI in Entscheidungen eingebunden? Ich formuliere das bewusst so, wie stark ist das eingebunden, weil da gibt es starke Abstufungen. Ich mache jetzt mal erstmal die große Range auf. Auf der einen Seite ist, wir nehmen KI und erstellen dafür Bilder. Ich meine, das ist ja für viele auch ein guter Use Case. Ne? Stellen wir uns irgendwie die Suchthilfe vor. Man braucht Bilder fürs Marketing. Da kann man irgendwie schlecht zu jemandem sagen, hey, du siehst aus wie so ein typisch suchtabhängige Person. Können wir dich mal fotografieren und auf die Homepage setzen? Das ist natürlich toll, dass man da dann vielleicht auch Bilder generieren kann. Das ist natürlich etwas, wo die Profession jetzt weniger stark gefährdet ist, hat keinen direkten Eingriff in professionelle Tätigkeiten, also originär professionelle Tätigkeiten der sozialen Arbeit. Da kann man das aus meiner Sicht relativ unproblematisch einsetzen, ist für viele auch eine echte Entlastung, dass man nicht gucken muss, wo kriege ich urheberfreie Bilder her. Auf der anderen Seite, jetzt gehe ich mal in das andere Extrem, ein hohes Risiko besteht für die Profession natürlich dann, wenn KI zum Beispiel Entscheidungen trifft, wie trifft eine Entscheidung über einen Antrag auf Eingliederungshilfe, nehmen wir das mal. So, das geht natürlich nicht, das ist auch durch die KI-Verordnung verboten. So, das sind so die beiden Enden dieses Kontinuums hin der Frage, KI trifft Entscheidung. Jetzt haben wir aber auch die Dinge im Zwischenbereich. Und da wird es dann sehr interessant. Also für viele Jugendämter ist beispielsweise der Einsatz von Matching-Chatbots von Jugendlichen und passenden stationären Einrichtungen interessant. Ne? Also wir haben eine hohe Fluktuation, kommt ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin im ASD und dann muss ein Jugendlicher stationär untergebracht werden. Wo? Und dann ist so die Frage, ach, so ein Matching-Bot, das wäre doch klasse, der dann Einrichtungen vorschlägt. So, das mutet erstmal harmlos an, ne, die Hilfe nach der Suche nach einer passenden Einrichtung. Das ist aber mit vielen fachlichen Fragen verbunden. Und auch wenn die Fachkraft am Ende entscheidet, und das ist aus meiner Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, ist auch schon die Empfehlung eines KI-Systems problematisch. Weil wir Menschen neigen zu dem sogenannten Automation, weil die ja angeblich so objektiv sein. Und das bedeutet in der Praxis, wenn wir ein KI-System haben, was uns Vorschläge macht, dann neigen wir dazu, diese Vorschläge anzunehmen. Und das ist dann ein Problem, weil das erstmal, sag ich mal, nur so ein Auswahlprozess ist und erstmal nur sehr administrativ anmutet, aber am Ende dann dazu führen kann, dass fachliche Entscheidungen verändert werden. Ein anderes Beispiel kann ich vielleicht auch noch mal schnell reingeben, und zwar Dokumentation. Und das ist ja so der große Traum, dass gesagt wird, oh, die KI nimmt uns die Dokumentation ab.
Da und das wir hat auf ja jeden Fall noch drauf gekommen auch.
Ja, ja, ja. Ja. Und das hat
kommen
ja
auch wir bestimmt auch nachher nochmal.
Ja, ach, soll ich? Ich kann nee, auch nee, nachher
nochmal. Doch, ja, gerne, ja. Auf jeden Fall.
So, dann nehmen wir, also ich kenne mich ja in der Jugendhilfe gut aus, nehmen wir mal zum Beispiel stationäre Kinder- und Jugendhilfe und dann haben wir dann ein KI-System, was dann uns den Tagesablauf dokumentiert und die Tagesdokumentation vom KI-System gemacht wird. So, wenn das dann aber nachher die Grundlage ist, um den Entwicklungshilfebericht zu schreiben, den wir dem Jugendamt vorlegen, und dieser Entwicklungshilfebericht dann die Grundlage ist, um die über die Weitergewährung der Hilfe zu entscheiden, dann sieht man doch, dass die harmlose Dokumentation auch einen großen Eingriff in die Frage haben kann, wie professionelle Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen muss man auch immer schauen, wenn wir irgendwas mit KI machen, was passiert mit den Daten, die wir mit KI erheben und verarbeiten. Und da reden wir noch nicht mehr über Datenschutz, sondern da reden wir halt eben darüber zu schauen, inwiefern sind die Daten relevant für Entscheidungen professioneller Natur, die an anderer Stelle getroffen werden. Und da muss man halt nachgucken. Und das war jetzt nur die eine Matrix. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht zu weit aushole. Ich gehe mal auf die andere Achse. Und die andere Achse ist nämlich die Frage, wie nah ist der Einsatz einer KI an der Profession der sozialen Arbeit? Und da kann man nämlich unterscheiden in KI wird eingesetzt in der administrativen Unterstützung und KI wird eingesetzt in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten. Und auch hier möchte ich vielleicht zwei Endpunkte aufmachen. Der eine Endpunkt ist, wir haben einen Bot, der Fallvignetten fiktiv zur Einarbeitung von neuen Fachkräften macht. Das ist dann etwas, was in der administrativen Tätigkeit ist, was sich an Fachkräfte wendet und nicht an Klientinnen oder Klienten. Wir haben das auch mal in einem Prototypen gemacht. Wir haben mal so einen Onboarding-Chatbot für den Kinderschutz gebaut. Ne, für Jugendämter auch, kommt eine neue Person rein und dann werden so fiktive Kindeswohlgefährdungsfälle generiert. Und dann muss die neue Fachkraft sagen, wie sie sich dazu verhalten würde. Und das kann eine gute Grundlage sein für die Anleitungsgespräche. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was die Profession auch nicht stark gefährdet, besonders wenn es die Grundlage ist für Feedback- und Anleitungsgespräche. Wenn wir allerdings das andersrum haben und haben einen Bot, der dann direkt mit KlientInnen eingesetzt wird, dann ist das was anderes. Und das macht gerade ein Beispiel ist das Sucht-GPT von der Delphi-Gesellschaft. Ne, kann man sich selber auch mal angucken, da gibt man Sucht-GPT ein, da kommt man schon ganz schnell darauf. Das ist einer der ersten Bots, der mir bekannt ist, der direkt im Kontakt mit KlientInnen eingesetzt wird. Der richtet sich an Personen, die suchtabhängig sind oder von einer Suchtabhängigkeit sich gefährdet fühlen oder Angehörige. Also typisches Klientel der sozialen Arbeit. Und da würde ich sagen, ist ein hohes Risiko für die Profession. Und da gibt es auch intensive Diskussionen darüber, was überhaupt Beratung ist. Also kann ein Chatbot überhaupt beraten oder kann der nur informieren? Und ich finde, es gibt einige Anhaltspunkte dafür, dass so ein Chatbot auch nicht beraten kann. Da könnte ich jetzt auch näher drauf eingehen, weiß aber nicht, ob ich das jetzt, will das jetzt auch nicht zu groß machen.
Ja, dann können wir gleich auf jeden Fall nochmal hinkommen, weil ich finde es schon interessant, also sozusagen dieses Spektrum erstmal, was du aufmachst zwischen ja Verwaltung, Administration, administrativen Themen und eben dieser Perspektive tatsächlich in der direkten Klientenarbeit, KlientInnenarbeit in der sozialen Arbeit, also Beziehungsarbeit, wie auch immer, Beratung und so weiter, da in dem Kontext einzusetzen. Das ist sicherlich nochmal ein Thema, wo wir gleich hingucken können. Vielleicht einmal, dann bin ich auch mit meinen Einstiegsfragen in Anführungsstrichen durch. Diese, alles super. Ich gucke eher Richtung Marion, ja, so irgendwie, dass ich nicht sozusagen dann irgendwie den ganzen Einstieg hier mache. Aber wir beschäftigen uns ja mit diesem Thema Fachkräftemangel in dieser Podcast-Staffel zumindest. Ja. Wie ist da deine Einschätzung? Ganz grob erstmal. Also hilfreich können wir dadurch. Sagen wir mal, da Themen angehen, lösen ist wahrscheinlich übertrieben, aber wie blickst du da drauf?
Ja, also da muss ich aus einer wissenschaftlichen Perspektive so ein bisschen zurückhaltend sein, weil da haben wir keine belastungsfähigen empirischen Studien zu, ob KI wirklich eine Entlastung ist. Dann hätte ich jetzt so den Disclaimer, Achtung, das könnte jetzt sehr gebiased sein, was ich sage, weil ich natürlich auch mit den Leuten zusammenarbeite, die sich jetzt irgendwie intensiver mit KI auch in der Praxis auseinandersetzen. Bei den Leuten, wo ich da Berührungspunkte habe, hätte ich schon so den Eindruck, das kann bei administrativen Aufgaben gut unterstützen. Wichtig ist aber, dass man eine Analyse vorher macht, ausgehend von den eigenen Tätigkeiten. Also manchmal werde ich so gefragt, so, hey, Sie kennen doch ganz viele KI-Tools, welche können wir denn nutzen, die uns die Arbeit leichter machen? Und ich glaube, das ist ein gefährlicher und auch ein falscher Ansatz, sondern man muss von der eigenen Tätigkeit ausgehen und schauen, was kostet besonders viel Zeit, was wiederholt sich oft, was ist besonders anstrengend. Da kann es sich lohnen, mal nach KI-Lösungen zu schauen. Ich kann mal ein Beispiel aus meinem Alltag nennen. Also wenn ich Geld ausgebe, dann muss ich die Ausgaben immer einer Kostenart zuordnen. Und das ist ja so eine Sache, die muss man in vielen Organisationen machen. So, und dann habe ich da so ein kleines digitales Tool und dann werde ich so gefragt, und welcher Kostenart wird das so zugeordnet? Dann kann ich dann auf so eine Tabelle klicken und die ist dann irgendwie so 3 Seiten lang und dann habe ich irgendwie 17.000, also so viel jetzt nicht, aber eine Menge Kostenarten. Und ich mache das jetzt nicht so oft und dann immer die Liste durchgehen, das kostet mich super viel Zeit und also ich glaube, das bringt mich auch nicht besonders voran. Und dann habe ich mir einen kleinen Bot gebaut und dort die Liste hinterlegt und in diesem Bot gebe ich dann einfach nur die Info aus, wofür ich Geld ausgegeben habe und der Bot macht mir direkt einen Vorschlag, welche Kostenart ich nehmen könnte. Und auch wenn ich hier dem Automation Bias zum Opfer falle, ne, und dann irgendwie den Vorschlag auch annehme und eine falsche Kostenart nehmen sollte, da sind die Folgen doch recht überschaubar. Und bisher arbeitet der Bot auch fehlerfrei, also fehlerfrei auch, als ich es zuvor ohne KI geschafft hätte, muss man vielleicht auch sagen. Also das sind dann so kleine Sachen. Ich merke das immer wieder in der Praxis, wenn ich dann mit Leuten rede, dass sie sich kleine Bots für gewisse Anwendungsfälle bauen, und das funktioniert dann richtig gut. Ich leite so eine Arbeitsgruppe von einem sozialen Träger zu KI und Personal. Da haben wir so mehrere Termine über mehrere Monate. und auch für eine Arbeitsgruppe für ein Landesjugendamt, KI im Jugendamt. Da sind wir zu dritt, machen das mit den Leuten von dem KI-Buch. Und da gehen wir dann tatsächlich auch hin und schauen erstmal auf die Praxis. Welche Prozesse gibt's? Analysieren die Prozesse und überlegen, inwiefern könnte KI denn da überhaupt hilfreich sein? Worauf müsste man da achten? Wer profitiert davon? Wen betrifft das? Und dann ausgehend von so einer Analyse gehen wir dann hin und schauen, okay, welche KI-Anwendung könnte denn passen oder was muss eine KI-Anwendung erfüllen, damit sie dann auch hier gut passt. Dann habe ich schon so die Erfahrung in der Praxis gesammelt, dass es sowohl eine echte Unterstützung sein kann, als dass es auch den fachlichen Anforderungen dann entspricht, wenn man das halt eben ausgehend macht von der eigenen Tätigkeit und auch im Diskurs das miteinander macht.
Jetzt hast du so ein paar Mal gesagt, du hast ja dann so einen kleinen Bot gebaut. Jetzt oute ich mich mal und sage, keine Ahnung, wie baut man denn einen Bot?
Ja, das ist überraschend einfach. Also ich habe gerade auch ein Seminar mit Studierenden im Bachelorstudiengang und hatte gerade gestern, das Seminar heißt Beratung und KI, und da ging die erst so theoretische Inputs. Was ist KI? Wie funktioniert das? Was ist Beratung? Wie funktioniert das? Welche wissenschaftlichen Definitionen? Und dann fangen wir an, auch unterschiedliche Bots zu bauen. So administrative Bots, Beratungsbots, da haben wir ja so einen schönen Experimentierraum, ne? Da darf ja auch alles so richtig schief gehen im Studium, das ist dann total toll. Und wir haben auch über die FH-Zugänge auf Server, wo wir unterschiedliche KI-Modelle ausprobieren können. Und da sagte dann gestern so eine Studentin so nebenbei, sagte die so, ja, also ich finde ja das Modell Llama 3.3 am besten. So, und da habe ich so gemerkt, ach toll, ne? Studentin der sozialen Arbeit und ist da irgendwie so voll drin. Und kann sogar unterschiedliche Sprachmodelle benennen. So, und jetzt war die Frage, Marion, wie man einen Bot baut. Und das Schöne ist, man muss halt überhaupt nicht mehr programmieren dafür, weil man kann alles in normalen Spracheingaben und Texteingaben machen. Und jedes Modell hat eigentlich diese Funktion. Bei ChatGPT ist es das Custom GPT. Bei Gemini habe ich gerade vergessen, wie die heißen. Also da gibt es aber immer die Möglichkeit, dass man sich selber einen spezialisiertes KI-Modell, quasi ein KI-Bot dann baut. Und das funktioniert bei ChatGPT so, dass man klickt auf Erkunden, wenn man auf der Oberfläche ist, wenn man einen Plus-Account hat. Und dann erscheint oben rechts das Feld Erstellen und da klickt man drauf und dann wird man gefragt, wofür will man einen Bot erstellen? Und dann geht man im Dialog mit der KI und sagt, wofür man das gerne hätte. Und dann wird im Hintergrund quasi ein Systemprompt erstellt, den man dann nutzen kann. Das ist so eine relativ einfache Einsteigervariante, kann man dann Dateien hinterlegen, man kann ihm sagen, der soll nicht im Internet suchen, damit er sich stärker auf die Dateien bezieht. Und das ist so eine Variante, die eigentlich alle können. Wir machen so KI-Fortbildung bei uns.
Also, das heißt,
Okay.
wenn ich das richtig verstanden habe, du
Ja.
gehst kurz ins Gespräch mit der KI in deinen eigenen Bot und unterhältst dich darüber, wo packe ich meine Ausgabe hin, und danach nimmst du die Antwort und gehst damit dann in die Benutzeroberfläche zur Zuordnung der Ausgabe.
Das kann man so machen, ja.
Gehen wir nochmal in die Praxis. Du hast ja jetzt schon ganz viel aus der Praxis erzählt. Tatsächlich wäre es, glaube ich, total spannend, wenn du aus deiner Perspektive jetzt nochmal ein bisschen versuchst, so diese Bandbreite aufzumachen. Wo wird denn KI in Organisationen der Sozialwirtschaft schon genutzt? Für was wird sie angewendet? Und wo gibt es gelungene Beispiele dafür? Wo siehst du aber auch Grenzen? Also du hast vieles schon angerissen, aber versuch doch nochmal so diese Bandbreite aufzumachen und paar besonders gute Beispiele und vielleicht auch ein paar schwierige Fälle vorzustellen.
Ja, also in der Praxis ist es so, dass ich quasi zwei Perspektiven habe, und die eine Perspektive ist, dass wir immer unterschiedliche Chatbots für die Praxis bauen und die dann in der Praxis pilotieren. Und dann bekommen wir aber auch in der Praxis mit, was die sonst noch so machen. Dinge, die schon gut laufen, wo es gute Erfahrungen gibt, sind solche Sachen wie Onboarding-Chatbots oder Wissensmanagement-Chatbots oder ganz basic Leitfaden für Bewerbungsgespräche, dass man sich sowas generieren lässt. Das sind dann so, letztens sagte das ein Geschäftsführer, KI für den Hausgebrauch, ne? Also dass man sich ein paar E-Mails formulieren lässt, Bilder erstellt oder Leitfäden für Bewerbungsgespräche, Schreiben von Stellenausschreibungen, sowas. Mit bisschen mehr Know-how. Eine Sache, die gerade öfter gemacht wird, ist das sogenannte Silicon Sampling, also dass man sich digitale Zwillinge erstellt, zum Beispiel von einem Sozialraum oder von Gruppen, mit denen man arbeitet, und dann testet man mit KI mal unterschiedliche Maßnahmen an und schaut, wie könnten denn die Gruppen darauf reagieren. Genauso wie künstliche Fallvignetten, da hatte ich vorhin mal drüber gesprochen, also dass man sich quasi Klientinnen und Klienten künstlich generiert. Oder in der Altenhilfe ein Chatbot, der validierende Gesprächsführung mit Leuten übt. Ich komme auch nicht aus der Altenhilfe, aber gerade Leute, die demenzerkrankt sind, mit denen gibt es dann so eine spezielle Art von Gesprächsführung da. Oder die angesprochenen Matching-Bots oder die KI-gestützte Auswertung von abgeschlossenen Anträgen zur Hilfegewährung. Gewährung. Also, dass man halt schaut, die Fälle, die schon abgeschlossen sind, wo sind Anomalien in den Daten, aus denen für die Zukunft gelernt werden kann. Also, das sind so Sachen, wo ich schon gesehen habe, dass das in der Praxis den Leuten auch eine echte Entlastung gibt.
Und
Wenn
ist
wir jetzt
das,
über die Chance, ja.
würdest du sagen, das passiert schon, weiß ich nicht, flächendeckend zu so und so viel Prozent oder sind das eher
Ja.
so Nischen, wo das ab und zu mal vorkommt
Genau,
und
da kommen wir wieder zu,
ausprobiert wird und man sich so herantastet?
ja, da kommen wir wieder zu meinem Bias, ne, weil ich sehe ja natürlich die Leute, die das dann ausprobieren. Und deswegen würde ich sagen, ja, also 80% in
Überall.
der Praxis
Ja,
nutzt das
überall.
mindestens, ne, so überall, genau, richtig. Aber auch bei denen, die interessiert sind, höre ich dann aber doch raus, dass die interessiert sind, aber noch nichts machen an vielen Stellen. Ich habe auch mal so eine Skalierung aufgestellt mit 4 Stufen. Wie weit sind wir mit KI in unserer Organisation? Stufe 1 ist, KI wird offiziell nicht genutzt oder vielleicht sogar verboten, aber dann wird das im Graubereich verwendet. Das ist aus meiner Sicht
Ja.
natürlich das Schwierigste, weil die Leute benutzen das. Ich weiß noch, so vor 1,5 Jahren, da war ich auf den ersten Veranstaltungen, auch in Jugendämtern zu KI und dann wurde gesagt, nee, nee, wir machen das nicht und so, aber wir wollen das in Zukunft mal machen, deswegen informieren wir uns. Und dann kam dann in der Pause eine Fachkraft zu mir und sagte, hey Löhe, also sagen Sie es nicht weiter, aber also ich nutze das schon so auch für meine Berichte. So. Und das ist halt so der Punkt, wenn das so passiert, dann passiert das wenig reflektiert. Das ist aus meiner Sicht eine große Gefahr. Zweite Stufe ist, dass man schon KI-Leitlinien hat. Dritte Stufe ist, dass man eine KI-Strategie hat. Und die vierte Stufe ist, dass man systematisch KI in der Organisation implementiert hat. Und also da habe ich noch keine Organisation gefunden. Die meisten, die ich so treffe, oder viele sind so zwischen Stufe 2 und 3, aber erschreckend viele auch noch auf Stufe 1. Und deswegen hätte ich so den Eindruck, dass es noch nicht sehr weit verbreitet ist. Und dass in vielen Organisationen auch die Frage ist, wie können wir es denn machen? Eine große Frage ist ja immer Datenschutz. Da gibt es gute Lösungen für. Es gibt viele Modelle, Open-Source-Modelle, die sind klein, die kann man sich runterladen. Da braucht man auch keinen dicken KI-Server für. Wir haben in Münster auch einen sozialen Träger. Die haben sich so einen richtig dicken KI-Server auch dahingestellt. Die können die richtig großen Modelle auch bei sich betreiben. Die haben das aber auch nicht systematisch in der Organisation implementiert, weil die Herausforderung natürlich auch ist, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Die müssen ja auch wissen, ja, was kann man damit machen? Wie kann man das machen? Und dann auch bei den Chatbots merken wir das auch. Wir setzen so einen Chatbot auf und denken so, ah, der ist richtig gut, ne? Toll, haben an richtig viel gedacht. So, dann lassen wir den 3 Wochen in der Praxis laufen und kriegen eine richtig lange Liste zurück, was man dann noch nachverändern muss. Ja, und da merkt man halt auch, man darf auch nicht einen Chatbot aufsetzen oder eine KI-Lösung anvisieren und die dann in die Breite streuen, sondern man macht kleine Arbeitsgruppen, überlegt erstmal auch ethisch und professionell, was wollen wir denn? Dann fängt man an, eine erste KI-Anwendung zu nutzen in einem kleinen Kreis. Wichtig ist, früh Kritikerinnen und Kritiker mit einzubeziehen, ne, weil es oft auch so der Effekt. Dann denkt man so: So, wir machen eine KI-Arbeitsgruppe. Wer macht mit? Wer meldet sich? Alle Leute, die richtig Bock auf KI haben. Ne, dann denken die sich was Tolles aus und dann merkt man nachher, oh, wir haben ja auch Leute, die haben da nicht so Bock drauf und dann kann man es nicht in der Organisation ausrollen.
Naja, was ja in der sozialen Arbeit sowieso sozusagen ein Thema ist. Also, wer hat Lust auf Digitalisierung insgesamt? Du hattest es eben angesprochen, sagen wir mal, die Digitalisierung, die immer eine Art Formalisierung ist. Also, ich muss es jetzt hier eingeben und dann kommt das dabei raus und dann muss ich das wieder hier machen. Und ich würde die SozialarbeiterInnen auch aufgrund ihrer Professionalität, also eben nicht nur aus dem Individuellen heraus, sondern aufgrund der Professionalität eher so einschätzen, dass sie sich gerne in diesen informalen Strukturen bewegen und sagen, ja, ich muss halt jetzt helfen und jeder Klient ist anders und jedes Beratungsgespräch ist anders und man deswegen da sozusagen dann eben auch viele Kritiker hinten dran hat, die sagen so, lieber nicht, ja, also irgendwie und ich will ja das Beratungsgespräch führen und so in diesen ganzen Kontexten. Aber diese Überleitung hin zu den Mitarbeitenden finde ich da schon ganz ganz spannend, weil, wie gesagt, Thema eigentlich über Thema Fachkräftemangel. Mal gucken, ob wir das noch so an der einen oder anderen Stelle mit reinnehmen können. Brauchen wir neue Fachkräfte? Brauchen wir neue Kompetenzen bei den Fachkräften? Wird irgendwann die Fachkraft nur noch, also etwas überspitzt formuliert, aber nur noch die sein, die KI-Modelle bedient, Bots einrichtet, aber eigentlich sozusagen mit dem Klient, Klientin in Anführungsstrichen gar nichts mehr zu tun hat? Wo siehst du da Entwicklung oder Entwicklungsnotwendigkeiten auch?
Ja, ich glaube schon, dass sich das Profil ändern muss von Fachkräften, was die Kompetenzen angeht. Damit man KI, also ich glaube, KI kann dann auch beim Fachkräftemangel hilfreich sein und würde mal so 4 Punkte reinschmeißen, die man dabei beachten muss. Mhm. Der erste Punkt ist AI Literacy, also zu Deutsch KI-Kompetenz. Das ist etwas, was Fachkräfte brauchen, damit sie wissen, wie arbeiten KI-Modelle, wie entstehen Fehler, wie muss ich mit dem KI-Modell zusammenarbeiten, damit es unterstützt und nicht neue Gefahren erzeugt. Und übrigens haben wir ja auch nach Artikel 4 der KI-Verordnung, dem EU-AI Act, seit Februar 25 auch die Pflicht von Fachkräften, die zusammen mit KI dienstlich tätig sind, dass die auch eine Schulung haben müssen. Mhm. Also, um ehrlich zu sein, ist die Schulung bisher, also die Vorgaben sind so schwammig, dass man da einfach irgendwie so einen kleinen Selbstlernkurs machen kann, bei dem man überhaupt nichts lernt. Natürlich sollte man aus so einer verantwortungsvollen Perspektive natürlich gucken, dass man da was Ordentliches macht. Aber der Punkt ist, wir brauchen KI-Kompetenz und es gibt auch eine Vorschrift, dass man die haben muss. By the way, die großen Unternehmen wie Microsoft, die bauen KI ja auch in ihre Sachen alle ein. Man kommt an KI ja nicht mehr vorbei. Wenn man dann zwei Jahren Entwicklungsbericht schreibt, dann wird der halt eben automatisch, wenn man das in Word macht, auch KI-unterstützt sein. Ne? Mhm. Deswegen muss man da gucken. Das zweite ist, da hatte ich schon drüber gesprochen, Automation Bias, ne, dass man das halt eben reflektiert und sich anschaut und dann eben auch guckt, dass KI keine Empfehlungen gibt und schon mal gar keine Entscheidungen trifft, sondern tatsächlich nur Beiwerk ist und zum Beispiel dabei hilft, Dinge in Akten wiederzufinden. So kann man KI dann auch nutzen. Oder ne, da kommt eine Kindeswohlgefährdungsmeldung rein und dann fragt man, gab es so eine Meldung schon mal? Ne? Und dass man sich halt eben so helfen lässt. Und ein großes Missverständnis, was mir bei vielen Sozialarbeitenden begegnet, die sich noch nicht viel mit KI auseinandergesetzt haben, ist, dass sie sagen, ja, also was KI gut kann, ist objektiv sein. Und was KI ja überhaupt nicht gut kann, also Empathie. Mhm. So, und da sage ich immer, nee, also sehe ich vollkommen anders, weil erstens ist eine KI nicht objektiv, weil es hängt ja davon ab, in welchen Daten die trainiert wurde. Ja. Und die sind halt eben von Menschen reingegeben, die Daten. Ne, deswegen sind die auch immer verzerrt. Zeitlang war es nicht möglich, bei ChatGPT sich ein Bild erstellen zu lassen von einer Person in einem Rollstuhl, die eine Keynote hält, dann hat man das nicht bekommen, weil das in den Trainingsdaten einfach nicht vorhanden gewesen ist. Da sieht man, dass man da auch schon Bias drin hat. So, und auf der anderen Seite Empathie. Also da gibt es ja auch schon gute Beispiele und auch Forschung übrigens zu, dass Klientinnen auch der sozialen Arbeit sagen, hey, also den Chatbot, den fand ich jetzt wesentlich empathischer als den echten Sozialarbeiter, die echte Sozialarbeiterin. Mhm. Und klar, Sozialarbeitende haben halt eben auch echt viel Termindruck, so ein Chatbot nicht. Mhm. So, interessant war, dass die Menschen die Chatbots nicht empathischer fanden, nachdem sie wussten, dass es Chatbots waren. Ne? Das macht dann auch nochmal so einen Unterschied. Aber grundsätzlich ist es so, ein Chatbot kann nicht empathisch sein. Mhm. Aber ein Chatbot kann Empathie sehr gut simulieren. Mhm. Und das Gefühl, was dann bei den Menschen entsteht, die mit dem Chatbot interagieren, das ist ein echtes, was da entsteht. Ein Chatbot hat keine Gefühle, der hat auch keine Empathie, aber der kann Empathie halt einfach super gut simulieren. Und das führt dann dazu, dass Leute sagen, ja, nee, ich unterhalte mich lieber mit dem Chatbot. Der ist immer höflich, der ist total offen, der lobt mich viel. Und da gibt es auch Studien zu, dass es da höhere Selbstoffenbarungseffekte gibt. Also einem Chatbot erzählt man mehr als einem echten Menschen, was natürlich auch in sowas liegt wie Scham. Ne? Da hat man weniger Scham, da hat man dann weniger Sorge, verurteilt zu werden. Ja, und dann kann das sowohl einen fachlichen Aspekt haben, dass man mehr Informationen bekommt, weil die Studien haben auch gezeigt, dass die Informationen, die die Menschen dem Chatbot erzählen, auch wenn die Menschen wissen, dass sie nachher einem echten Menschen zugänglich gemacht werden, die trotzdem die Sachen im Chatbot erzählen. Das heißt, das kann dabei aus einer professionellen Perspektive helfen, dass man Informationen bekommt, an die man sonst nicht rangekommen wäre. Und natürlich, Stichwort Fachkräftemangel, dass man dann auch bewusst guckt, dass man vielleicht einige Sachen auch über einen Chatbot laufen lässt. Mhm. Das ist natürlich auch eine Perspektive, die könnte man an sowas mit einbeziehen. Und der vierte Punkt, Also das war jetzt eben der Data Bias, über den ich dann auch gesprochen habe, und Empathie. Der vierte Punkt ist der Human in the Loop. Oder wenn man es auf unserem Bereich übersetzt, Fachkraft in the Loop. Also wir müssen darauf achten, dass KI halt eben keine professionellen und pädagogischen Tätigkeiten übernimmt. Und dafür, wenn Fachkräfte mit KI zusammenarbeiten, brauchen die halt eben diese AI-Literacy, diese KI-Kompetenz, damit wir sicherstellen können, dass wirklich auch der Human in the Loop ist. Ja, gibt es viele englische Begriffe, weil im englischsprachigen Raum ist man da einfach ein bisschen weiter. Da sind die Datenschutzregeln auch nicht so restriktiv wie in Europa. Deswegen haben wir da viele englische Begriffe, die sich da eingebürgert haben.
Ja, danke dafür. Also auch so diese Perspektive. Ich meine, ich habe meine berufliche oder eine große berufliche Zeit in der Akkreditierung von Studiengängen verbracht. Ja, 9 Jahre lang in dem Kontext unterwegs. Gibt es in dem Punkt da schon Entwicklungen? Also du hattest eben gesagt, ja, manche, also deine Professur selber sozusagen ist da darauf nicht sozusagen angelegt. Ich habe beobachtet, es gibt ein paar Studiengänge, die explizit dieses Thema Digitalisierung in der sozialen Arbeit in den Vordergrund heben. Aber in den, sagen wir mal, generalistischen Bachelor-Studiengängen der sozialen Arbeit, ist das da zunehmend Thema? Siehst du das, dass das, also ja, weil das ist ja schon eine ziemliche Komplexität, die da auch hinten dran steht. Kommt das da rein oder hängt man da eher noch an alten, also in Anführungsstrichen alten oder den bisherigen Themen sozusagen?
Ja, also ich glaube, wir brauchen das in den auch in den generalistischen Bachelorstudiengängen in den Grundlagen drin. Wir haben das bei uns an der FH Münster, haben wir es in den Grundlagen drin, das war aber, sag ich mal, hier unter uns, schon auch eine harte Auseinandersetzung im Fachbereich, dass wir gesagt haben, wir wollen das in den Grundlagenvorlesungen mit drin haben, eine Grundlagenvorlesung zur Digitalisierung, die alle machen müssen. Wir haben aber jetzt, nachdem wir es ein paar Semester durchgeführt haben, ganz gute Erfahrungen damit gemacht, weil wir für das Thema sensibilisieren, Berührungsängste nehmen und die Leute dann in vertiefende Seminare gehen, wie zum Beispiel bei mir in das Seminar Beratung und KI, weil die dann halt eben mitbekommen haben, okay, also erstmal ist es ein Thema, ne? Stichwort Hans Tirsch, Lebensweltorientierung. Also wenn die Leute in digitalen Räumen sind, dann können wir nicht sagen, wir haben mit Digitalisierung nichts zu tun, ne? Das ist einfach nicht zeitgemäß. Ja. Und und gleichzeitig halt, das glaube ich, ist auch ein wichtiger Auftrag für uns als Hochschule. Wir müssen die Fachkräfte mit anderen Kompetenzen ausstatten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Job für uns auch, damit wir nicht die Situation haben, dass wir in der Praxis so stark dahinterher hinken. Das ist ja sowieso schon immer so, dass wir so bei technischen Themen so ein bisschen hinterher hinken. Das hängt nicht nur an den Fachkräften, das hängt auch an der schlechten finanziellen Ausstattung. Ja. Das ist in den Kostensätzen meistens nicht berücksichtigt. Wenn man sich einen KI-Server hinstellt, der halt mit mittelgroßen Modellen gut arbeiten kann, dann kostet das 12.000 bis 15.000 Euro in der Anschaffung.
Ja, bezahlt keiner.
Bezahlt keiner, ist nicht in den Refinanzierungskostensätzen mit drin, ist nicht mitverhandelt. Und dann haben wir da natürlich auch ein finanzielles Problem. Ja, aber wir brauchen andere Kompetenzen und ich glaube, wir als Hochschule, wir sind da auch sehr gefragt und müssen da einen guten Job machen, damit in der Praxis die Leute dann auch wissen, wie man mit solchen technischen Tools umgehen kann.
Ja, ich hatte jetzt nur mal irgendwann kurz auf den Qualifikationsrahmen soziale Arbeit geschaut, der immer noch in der Version 6.1 ist, wo ich vor, weiß gar nicht, 15 Jahren oder sowas mit dran beteiligt war, das halt irgendwie aus dieser Akkreditierungsperspektive so ein bisschen mitzudenken. Also zumindest in dem Dokument, ich weiß nicht irgendwie, es gibt ja auch von der DGSA Kerncurriculum soziale Arbeit oder sowas, ob es da irgendwie Weiterentwicklung gibt, also so, dass es quasi so ein breiter Strang wird.
Ja, da ist schon Bewegung drin. Also da kann ich so sagen, wir haben so eine übergreifende Arbeitsgruppe Digitalisierung im Curriculum der sozialen Arbeit. Da sind wir Professoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und wir treffen uns alle halbe Jahr. Und wir reden genau darüber, dass man nämlich guckt, wie kriegen wir denn Digitalisierung auch in die Empfehlungen fürs Kerncurriculum rein? Wie muss da eine Formulierung sein? Da sind wir dran und da wird es Empfehlungen geben, die wir weitergeben. Und auch der Masterstudiengang Sozialmanagement, den ich an der FH Münster bei uns leite, da haben wir auch ein Modul Digitalisierung im Sozialmanagement. Das ist ein Querschnittsmodul, das geht über alle Semester. Weil Digitalisierung ja auch in unterschiedlichen Bereichen Einfluss hat. Ob es nun im Bereich Kostenrechnung ist oder Personalmanagement oder Organisationsentwicklung. Und als Grundlagenvorlesung haben wir es bei uns auch, ne? Also deswegen würde ich schon sagen, an einigen Stellen sehe ich da schon auch Bewegung drin, da passiert was. Ich glaube, da muss auch noch ein bisschen schneller was passieren, ne? Wie das dann auch immer so ist, dass mehr da sicherlich auch hilfreich ist. Aber ich würde da schon Bewegung sehen. So ganz pessimistisch bin ich da gar nicht.
Ja, ist schön.
Ja, das liegt vielleicht auch an deiner Perspektive. Du hast ja
Absolut.
tatsächlich eine sehr klare Brille jetzt auf und hast immer wieder mit genau diesem Thema zu tun und ja, siehst, glaube ich, schon auch viel mehr als ich oder wir so oder der Durchschnittsmensch. Also ich glaube, aus meiner Perspektive ist KI doch eher, ja, viel Entlastung im Sinne von dem, was du eigentlich anfangs skizziert hast, was es nicht sein sollte. Bisschen helfen beim Berichte schreiben hier, bisschen helfen beim, keine Ahnung. Und dann habe ich da so eine Entscheidungsvorlage, super, dann mache ich das so. Ich persönlich kann sagen, ich ärgere mich ständig darüber, weil ich irgendwelche Vorschläge kriege, die dann auch so, ja, tolle Idee und mach doch so und so. Und das verstärkt aber nur das, was ich sowieso schon reingebe und bin
Ja.
immer total genervt davon. Aber also viele Dinge von dem, was du vorhin aufgezählt hast, klingt total nach Neuland für mich, finde ich alles total spannend. Bin ich mir nicht so sicher, wie verbreitet das in der weiten Welt hier so ist schon und noch gar nicht in der sozialen Arbeit. Finde ich aber total gut und wichtig, darüber sich Gedanken zu machen und frage mich gerade, wo passiert denn das so? Ja, weiß ich nicht. Aus unserer Vorannahme und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch haben wir uns eine Frage überlegt, die eigentlich ein bisschen in die andere Richtung geht. Ich würde sie dir trotzdem gerne stellen. Die ist ein bisschen komplexer. Und zwar haben wir uns überlegt, wenn KI viel genutzt wird, um Berichte zu schreiben. Und das Bedürfnis der Ämter beispielsweise, Berichte zu bekommen über das Tun der sozialen Arbeit, liegt ja auch viel in diesem, was passiert eigentlich mit dem Geld, so ein Kontrollbedürfnis, eine Überwachung und auch, ja, vielleicht auch getrieben von einer Effektivität und einem möglichst sinnvollen Verwenden, aber es fühlt sich oft nach Kontrolle an. Wenn wir jetzt in der sozialen Arbeit erleben, KI kann helfen, Berichte zu schreiben, dann sind das ja auch gar nicht mehr unbedingt die Berichte, die so ein Amt dann vielleicht sehen will. Was passiert denn dann? Also wie geht dieser Zirkel weiter sozusagen? Kommt dann irgendwann die Verwaltung auf die Idee und sagt, diese Art von Berichten, die helfen uns gar nicht mehr. Wir machen jetzt zusätzlich noch irgendwas anderes oder werden möglicherweise die Berichte gar nicht mehr so wichtig? Oder jetzt mit dem, was du alles schon erzählt hast, schreiben wir vielleicht die Berichte bald gar nicht mehr mit KI, sondern machen die Berichte weiterhin selber, werden aus anderen Gründen aber trotzdem wieder hochwertiger und haben mehr Einfluss auf die ganzen Entscheidungen. Also wo siehst du da so, wenn du in diese Richtung weiterdenkst, was antizipierst du, was möglicherweise auf uns zukommt?
Ja, ich glaube, die Frage wird sein, wie man an diese Aufgabe und auch die Berichterstellung herangeht. Also ich habe letztens noch mit der Jugendamtsleitung gesprochen, die sagte, also sie merkt halt eben, dass von den neuen Fachkräften lässt sich immer die Jugendgerichtshilfeberichte vorlegen und merkt halt, die sind also viel besser geworden. Und auch bei uns im
Komisch.
Kollegium, komisch, ne? Genau. Auch bei uns im Kollegium merken wir, wenn Studierende ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben wollen, dann kriegen wir einen ersten Aufschlag zu einer Gliederung und das ist schon ziemlich gut. Ne? Das war halt früher nicht so. Und auch die Arbeiten, die wir dann eingereicht bekommen, also das ist viel besser formuliert, lässt sich viel besser lesen. Ne? Also erstmal ist das eine Sache, die da könnte man schon so einen positiven Aspekt erkennen. Gleichzeitig muss man natürlich gucken, was steckt dahinter. Und wenn man dann, und das macht KI ja ganz gerne, dass es einfach irgendwelche wortreichen Formulierungen gibt, die sich wunderschön anhören, aber einfach keinen Inhalt haben. Und
Ja,
deswegen denke
leider.
ich, ja. Und das ist ja bei KI oft auch so, das ist ja auch so eine Gefahr. KI hat keine Ahnung. Behauptet aber immer, es hätte Ahnung. Und dann kriegt man so eine total plausible Erklärung für irgendeinen Nonsens. Ne? Also was ich schon alles da auch an Nonsens bekommen habe von den KI-Modellen. Letztens hatte ich das noch so, da war ich im Auto und habe mich mit einem KI-Modell über so technische Ausstattungsfragen unterhalten. Ich war am Autofahren, habe gedacht, kann ich mich ja mit meinem kleinen Chatbot unterhalten? Und dann hat er mir so tolle Sachen gesagt, die ich mal so beachten muss, wenn man so technische Ausstattung haben will. Da habe ich gesagt, oh, kannst du mir das mal per E-Mail schicken? Und dann hat der Chatbot gesagt, ja, klar, kein Problem, schicke ich dir per E-Mail. Sag mir mal deine E-Mail-Adresse. Und dann habe ich die genannt und dann gesagt, alles klar, schicke ich dir. Und dann habe ich gefragt, und hast du schon geschickt? Nee, ich wollte noch mal sicherstellen, ob alles jetzt drin ist. Und dann sage ich, ja, ist alles drin, kannst du schicken. Okay, ich schick's jetzt. Und dann habe ich gefragt, und hast du geschickt? Und dann sagt der Chatbot, nee, also ehrlicherweise kann ich gar keine E-Mails schicken. Ich habe das nur so im übertragenen Sinne gesagt, ne? Und ich habe schon gedacht so, ah, Moment mal, ist das jetzt so ein neues Feature? Könnt ihr jetzt tatsächlich E-Mails schicken, ne? Weil manchmal kriegt man ja jede Entwicklung mit. Und ja, und das ist halt so ein Ding, da muss man dann deswegen auch nochmal der Punkt KI-Kompetenz, ne? Man muss die Leute halt eben fit machen dafür, dass sie wissen, wie kann man das nutzen, damit man dann Berichterstellung hat, die nicht nur Blabla ist und damit da wirklich auch Inhalte drin sind. Und wenn das passiert, dass die Leute das nur nutzen und überhaupt gar keine Qualität mehr inhaltlich drin ist, dann glaube ich, wird sich Berichtswesen auch verändern. Und da habe ich auch ein Beispiel bei uns an der Hochschule. Wir haben gerade eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Frage beschäftigt, wie eine Bachelor-Thesis vielleicht auch anders aussehen kann oder muss. Weil dann haben wir Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, ich habe keine Lust, mir die ganze Zeit KI-generierte Sachen durchzulesen, wo gar kein Inhalt drin ist. Das hat auch überhaupt gar keine Qualität mehr. Und gleichzeitig muss man auch sagen, also eine Bachelor-Thesis abschaffen, ist aus meiner Sicht auch kein passendes Instrument, weil was würde das denn für die Wissenschaft bedeuten, wenn wir abschaffen, also gibt es dann auch keine Peer-Reviewed-Magazine mehr, wird überhaupt nicht mehr wissenschaftlich publiziert, ne, machen wir dann nur noch irgendwelche Filmchen oder was? Also das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Deswegen glaube ich einfach, wir müssen da überlegen, wie kann das anders aussehen. Und deswegen, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube, es hängt davon ab, die Ausgangsfrage war ja, ne, wird sich das mit den Berichten verändern oder nicht? So hätte ich es jetzt mal kurz zusammengefasst. Ich glaube, die Frage wird sein, wie man das fachlich begleitet und anleitet und dafür und ob man sicherstellen kann, dass die Berichte trotz KI-Unterstützung immer noch inhaltlich gehaltvoll sind.
Naja, und ich meine, an der Stelle kommt dann ja wieder sozusagen diese Qualifikationsnotwendigkeit mit rein, ja, zu sagen, ja, okay, auf der einen Seite ein Verständnis von KI zu haben, auf der anderen Seite dann aber eben auch ein vielleicht auch verändertes Verständnis zu haben von professioneller Berichterstellung. Was heißt denn tatsächlich sozusagen dann ein guter Bericht? Was soll denn drinstehen? Oder ja, dahinter dann diese Frage, was ist denn dann eigentlich professionelle soziale Arbeit unter diesen sozusagen sich verändernden Rahmenbedingungen, was
Ja.
echt eine Herausforderung ist. Und
Absolut.
ich gebe dir recht, das nur so als kurzer Rückschluss. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass Sozialarbeitende wahnsinnig gerne schreiben und damit auch nicht unbedingt wahnsinnig gut. Deswegen ist sozusagen da an der Stelle echt dann so ein Qualitätssprung schon erstmal drin, zu sagen, naja gut, aber man hat erstmal was, mit dem man deutlich besser arbeiten kann. Mit der Frage dann dabei, okay, wie oder ist es dann so ein System, was sich sozusagen hochschraubt? Ja, also die Berichte werden KI generiert, die Prüfung der Berichte ist KI generiert. Dadurch gibt es dann, das hast du als die schlimmstmögliche Form eben beschrieben, die Entscheidungen werden KI generiert getroffen und dann hat man so sozusagen so eine Spirale, die sich immer weiter nach oben schraubt.
Ich glaube, im Moment ist es so, wenn wir jetzt Fachkräfte nehmen, die viel Erfahrung haben und die setzen KI ein und nutzen das für Berichte, dann ist das eine gute Qualitätssteigerung. Das ist das, was wir im Moment so auch beobachten, weil die haben halt Know-how, die wissen, wie es geht, und die geben halt inhaltliche Punkte vor und helfen, lassen sich nur bei der Formulierung helfen. Wenn wir aber dann neue Fachkräfte haben, die sich gar nicht so stark mit der Materie auseinandersetzen, sondern nur noch die Sachen mit KI machen, und das erleben wir bei manchen im Studium auch, die sich nicht mehr mit den Inhalten auseinandersetzen, ne, sondern nur noch die KI bemühen. Also da merkt man, das ist richtig Low Level. Und deswegen glaube ich, wir müssen den Leuten auch Kompetenzen an der Hochschule beibringen, weil wenn die in die Praxis gehen und denken, ach, ich kann ja alles ins KI-Modell schmeißen, also dann wird die Qualität rapide sinken. Und das müssen wir versuchen zu verhindern. Aber deswegen würde ich, wenn jetzt Leute in der Praxis anfangen, KI anzuwenden, die viel Berufserfahrung haben, würde ich erstmal sagen, das ist eine große Chance für eine Qualitätssteigerung und die Gefahr der Qualitäts Minderung, die liegt da drin, wenn wir angehenden Fachkräften nicht beibringen, reflektiert damit zu arbeiten und sich immer noch an professionellen Standards und Inhalten zu orientieren.
Wenn Sie das
Also,
jemals getan haben, aber
was wir auch immer wieder diskutieren, Henrik und ich, so die Frage, wenn ich mir von KI helfen lasse, habe ich oft danach das Gefühl, viel kontrollieren zu müssen und viel nacharbeiten zu müssen und nochmal zu überprüfen. Und ich bin auch gar nicht mehr vertraut mit meinem eigenen Text, weil ich den ja gar nicht mehr selber geschrieben habe, beispielsweise. Steht das jetzt eigentlich da drin oder nicht? Und steht es an der richtigen Stelle oder an der falschen? Und ich bin oft genervt davon, wenn ich so arbeite, dass ich dann denke, naja, ist irgendwie auch, macht irgendwie auch keinen Spaß mehr. So, also ich bin in so einer Kontrollfunktion einerseits und nicht mehr Herrin meiner eigenen Texte. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig. Das geht natürlich damit einher und du hast es ja jetzt ausführlich schon erklärt. So, man kann das für dies und das nutzen und das kann manchmal sinnvoller und manchmal weniger sinnvoll sein. Aber ja, das kommt noch dazu. Wenn einerseits Menschen nicht mehr lernen, überhaupt mit Texten zu arbeiten, Texte zu lesen, Texte zu schreiben, Texte zu verstehen, und das Ganze alles nur noch KI-basiert passiert, dann erstellt irgendeine KI einen Text, eine andere kontrolliert ihn oder legt ihn ab oder macht daraus einen Entscheidungsvorschlag, dann kann man sich das ja eigentlich alles sparen. Dann können wir dieses ganze Berichtswesen vielleicht auch einfach sein lassen.
Ja, also vielleicht lustige Geschichte. Ich habe mal einen Träger, einen Dachverband von Trägern der Einrichtung der Jugendhilfe gefragt, ob ich denen helfen kann, mit Chatbots Konzeptionen zu erstellen. Mhm. Ja. Und dann hat mich später ein Landesträger gefragt, ob ich denen helfen kann, einen Chatbot zu erstellen, der Konzeptionen prüft. Ja. Ja, so. Ja, das sind dann so Sachen. Aber ich will nochmal explizit auf Stichwort Fachkräftemangel gehen und die Frage, wie KI unterstützen kann. Weil ich glaube, was man schon auch sehen muss, und das hast du gerade schön beschrieben, Marion, dass man dann sagt, man fängt dann irgendwie was an. Und dann, weil man hat, wenn man jetzt KI nutzen will, erstmal mehr Arbeit damit. Ne, weil man kann nicht davon ausgehen, kommt so ein KI-Modell um die Ecke, hoch, das nimmt mir jetzt irgendwie meine Arbeit ab, sondern dann ist nämlich so die Frage, naja, wo kann das denn wirklich Arbeit abnehmen? Da muss man das KI-Modell kennenlernen, in Anführungszeichen, da muss man mit dem interagieren, da muss man iterativ, wenn man Chatbots entwickelt, das iterativ in mehreren Stufen machen. Boah, das ist erstmal richtig viel Arbeit. Mhm. Ne, und also ich habe mir auch unterschiedliche Bots für meine Arbeit erstellt, für unterschiedliche Abläufe und Prozesse. Und ich beschäftige mich ja jetzt schon ein bisschen mehr mit dem Thema und trotzdem ist es nicht so, dass ich im ersten Anlauf mir einen Bot baue und der läuft dann so, wie ich es gerne hätte. Sondern die entwickle ich auch mal 3 bis 5 Monate brauche ich, damit so ein Bot, wenn er ein bisschen komplexere Sachen macht, die Sachen auch vernünftig macht. Also so ein Kostenartenbot, der ist irgendwie schnell gebaut und der funktioniert auch direkt. Aber bei anderen Sachen, das ist erstmal mehr Aufwand. So, und wenn wir jetzt uns die Praxis der sozialen Arbeit anschauen und die Leute laufen schon am Limit, ja, dann zu sagen, so, jetzt gibt's mal mehr Aufwand, aber wie viel das nachher wirklich in der Arbeit entlastet, wissen wir noch gar nicht. Da haben wir am Anfang auch drüber gesprochen. Ja, also dann ist das schon ein Bottleneck, würde ich sagen, für den Einsatz von KI. Und deswegen würde ich auch immer empfehlen, langsam anfangen. Mal einen kleinen Chatbot bauen, mal eine kleine Anwendung machen, damit man langsam irgendwie da reinkommt, ein Gefühl für KI bekommt und nicht direkt versucht, den großen Wurf zu machen. Ich glaube, das geht nach hinten los.
Ja, das habe ich vorhin auch gedacht, als du gesagt hast, man soll die Kritiker einbinden. Mhm. Wer meldet sich? Ja, es melden sich für die AG im Zweifelsfall diejenigen, die das total wichtig und gut und spannend finden. Aber es melden sich nicht die Kritiker und es melden sich auch nicht diejenigen, die sagen, ich weiß sowieso nicht mehr, wie ich das alles machen soll.
Ja.
Und das sind ja viele. Im Zweifelsfall. Ja. Das ist leider genau das Problem und die Überleitung auch zum Fachkräftemangel. Wie kommen wir denn überhaupt dahin, in dieses Ausprobieren zu kommen, wenn wir sowieso alle schon am Ende sind, am Limit.
Mhm. Naja, und sozusagen, da wo ich gerade auch noch dran gedacht habe, ist so, dass mit einer ähnlichen Gefahr wie bei vielen, sagen wir mal, überhaupt digitalen Anwendungen, wo ja auch in der sozialen Arbeit oftmals mit dem Versprechen reingegangen wurde, das erspart dir Arbeit, du hast endlich mal mehr Zeit für die eigentliche soziale Arbeit. Deswegen machen wir jetzt hier Dokumentation mit Tablets oder Spracheingabe oder sonst irgendwie. Und die Erfahrungen, zumindest das, was ich auf der einen Seite aus den Einrichtungen selber sozusagen immer wieder mitkriege, auf der anderen Seite aber eben auch durch Studien hinterlegt ist, sozusagen, naja, die Fachkräfte selber sind alles andere als begeistert von den digitalen Möglichkeiten, die da sind und kommen dann eher wieder zu einer Ablehnung von den Nutzungsmöglichkeiten, die da sind, wo sie eigentlich dann eher sagen so, ja, nee, lass mich damit in Ruhe. Und das, was du ja jetzt schilderst, ist ja ein ähnlicher Weg zu sagen, naja, wir müssen erstmal was reinstecken, bevor wir vielleicht dann zu einer Verbesserung, Entlastung, Professionalisierung, Effizienzsteigerung, wie auch immer kommen.
Ja, also meine Erfahrung ist, also wenn man die Leute mit kleinen Sachen irgendwie erstmal mitnimmt, also Bilder generieren, so ein Ding. Oder Übersetzung. Also ich habe so ein Image-Video zu unserem Masterstudiengang, habe ich mal auf Spanisch übersetzt. Das hat wunderbar funktioniert und war eine Sache von 3 Minuten. Ich habe das in ein Programm reingezogen, habe mir einen Kaffee geholt, fertig war das. Und das sieht richtig gut und echt aus. Und da sagen Menschen, Fachkräfte, die mit Menschen mit Fluchthintergrund arbeiten, super, da können wir unsere Informationsvideos in einer anderen Sprache übersetzen. Kritikerinnen und Kritiker sagen aber auch, ist vielleicht nicht so gut, da kommen die Leute zu uns und denken, wir könnten Spanisch. Ne? Da merkt man aber auch wieder, ist nicht eine technische Herausforderung, sondern dann auch eine fachliche, dann zu überlegen, was wollen wir denn? Ja. Oder Fröbel, die haben so ein Projekt gemacht, da haben die sich eine eigene KI antrainiert, um Übersetzung bei Elterngesprächen zu machen. Ne? Wenn wir dann in der frühpädagogischen Arbeit Eltern haben, die deutsche Sprache nicht können, dann wird simultan übersetzt, Deutsch, was weiß ich, Syrisch oder so und wieder zurück, ne? Englisch oder so kann man ja oft noch als Fachkraft, aber wenn man dann ausgefallenere Sprachen hat, und da habe ich schon auch das Gefühl, dass das so Use Cases sind, die die Leute in der Praxis dann gut nutzen können, wo die auch dann direkt sehen, okay, da hilft uns KI. Mhm. Und ich glaube, mit solchen Sachen muss man anfangen, damit man auch Kritikerinnen und Kritiker irgendwie denen so ein Gefühl geben kann von, ah, okay, das könnte wirklich helfen.
Mhm. Klein anfangen bringt mich sozusagen so ein bisschen auf die Zielgerade, ja, von unserem Gespräch, weil haben wir ja oft, wir überschätzen kurzfristige Entwicklungen, ja, die dabei sind, und ja, unterschätzen langfristige, ja, so diese Entwicklung, gibt's ja auch viele Untersuchungen, ja, dazu. Klein anfangen, okay, da sind wir jetzt drin sozusagen in dem kleinen Anfang. Wie das, was du geschildert hast, ist dann mehr oder weniger klein, wenn ich in verschiedene Einrichtungen eben oder ja, Verbände und so weiter reinschaue, in denen ich dann unterwegs bin, in Beratungssettings, wo ich auch sagen würde, da ist noch ganz wenig von überhaupt irgendwie, sagen wir mal, überhaupt digitaler Entwicklung dabei. Und dann reden wir noch nicht über KI-Nutzung. Da sind wir gerade. Wenn du, sagen wir mal, vielleicht so diesen großen Blick aufmachst, was sind deine Einschätzungen in die Zukunft, wann auch immer die sein wird, also jetzt morgen wahrscheinlich schon, aber auch, wie sieht's in 10 Jahren aus? Also wie wäre deine, also gibt es Szenarien sozusagen, die du da irgendwie im Blick hast, wohin entwickelt sich KI in der sozialen Arbeit?
Ja, also ich würde sagen, KI als Assistent, das wäre so ein Best-Case-Szenario. Wir setzen uns mit KI auseinander, können Ansprüche entwickeln und eigene Modelle auch aufsetzen und entwickeln oder entwickeln lassen, dass wir Aufträge formulieren, die dann auch die Ansprüche der sozialen Arbeit erfüllen. Worst Case ist, wir kümmern uns nicht darum, bekommen Modelle und Anwendung aufgrund von Kostendruck vorgesetzt. Ne? Das ist ein ganz große Gefahr der auch Ökonomisierungstendenzen, die wir haben. Ne? Also es gibt ja im Moment kaum noch eine Kommune, die nicht in der Haushaltssperre drin ist. Und das ist aus meiner Sicht also dann eine große Gefahr, ne? Dass wir dann KI einsetzen, um Kosten zu sparen. Ne? Beispiel, wir haben das mit Chatbots, die auch, ne, Sucht-GPT, so ein Chatbot, der erste Beratung da macht. Da sagen ja auch die Befürworterinnen und Befürworter, ja, ist auch klasse, wenn am Wochenende ein Bot antwortet, als wenn niemand antwortet. Kritikerinnen und Kritiker sagen, ja, wenn die Kostenträger mitkriegen, dass wir da einen Chatbot einsetzen können, dann streiten die uns direkt die nächste Stelle. Ne? Mhm, ja. Und da denke ich, da ist halt eben so der Punkt, wo man drauf gucken muss und wo man aufpassen muss, dass wir KI halt als Assistent einsetzen und nicht in die Profession der sozialen Arbeit reinlassen. Mhm. Und gleichzeitig glaube ich, das ist schon eine andere Veränderung, als die wir in der Vergangenheit hatten, weil wir jetzt auf einmal ein technisches Hilfsmittel haben, was so ein ganz zentrales Arbeitsmittel der sozialen Arbeit gut imitieren kann, und zwar Sprache. Und deswegen glaube ich schon, das ist nochmal eine andere Nummer als die Sachen, die wir vorher hatten, und glaube schon, dass wir da gut beraten sind, das nicht zu unterschätzen. Und es gibt viele einfache Use Cases, die jetzt schon möglich sind, die wir aber auch in vielen Stellen nicht nutzen. Ein Beispiel, ich war vor 3 Wochen in einem Hotel, bin zu spät angekommen, war keiner mehr von der Rezeption da, habe mein Zimmer nicht gefunden, weil es 3 Gebäude waren. Und dann habe ich die Rezeption irgendwann angerufen und dann ging Maria, die KI-Assistentin, ran, die Nachtassistentin. Mhm. Und die hat mir wunderbar erklärt, wo mein Zimmer ist und wie ich da hinkomme. Ich habe die dann auch, nochmal angerufen, als ich im Zimmer war, habe mich dann bedankt, ne, und habe dann irgendwie auch nochmal gefragt.
Auch schräg, gell?
Das war ich wollte aber nochmal mit dir sprechen, weil ich wissen wollte, was es für ein KI-Modell ist, und habe dann auch gefragt, ja, wie sieht das eigentlich aus? Wir sind der Bürgermeister von dem Ort hier, das wusste sie dann nicht, weil sie halt eben nur wirklich auf die einzelnen Sachen trainiert war, die es in im Datenraum waren, der hinterlegt wurde, und die hat auch nichts anderes gesagt. Sie wusste nachher noch nicht mal mehr ihren Namen. Ich habe sie dann nochmal danach gefragt. Aber das sind so Sachen, da kann man schon auch dafür sorgen, dass so ein KI-Modell auch innerhalb eines Datenraumes bleibt, und das ist dann interessant für auch die soziale Arbeit. Und wenn wir KI-Modelle Premise, also vor Ort, haben, auf eigenen Rechnern, und da braucht man keinen riesigen Rechner für, kann man eine Menge damit machen. Deswegen wäre meine Perspektive und Idee schon, wir müssen darauf aufpassen, dass es als Assistent eingesetzt wird. Schön übrigens, das muss man nicht gendern, ist ja ein technisches System. Und das andere ist, dass wir darauf aufpassen müssen, dass es halt eben nicht in die Profession dann reinkommt. Ne? Das ist die andere Seite.
Ich habe da gerade dran gedacht, auch wieder, ist ja eigentlich dann auch sondern ist erstmal eine Notwendigkeit, sich auch wieder vielleicht wieder verstärkt mit der Profession auseinanderzusetzen, um herauszukriegen, ja, was ist das denn eigentlich? Also was ist ja, denn die und was macht uns als Profession in der sozialen Arbeit denn aus? Bis aber eben auch dann in Fragen des sozialen Managements und so weiter, Führungsebenen und so weiter. Was sind denn die Kernaspekte, die da dahinter stehen, die ja eben nicht weg KI't, also nicht mehr weg digitalisiert, sondern weg KI't werden können, um sich dessen überhaupt bewusst zu werden und dann daraus was zu gestalten.
Ja, absolut. Wenn wir Richtung gegen Ende gehen, will ich ein Thema vielleicht von mir selber nochmal ansprechen, was gar nicht gekommen ist, wo ich aber denke, das ist echt immer total wichtig, das mitzudenken, und zwar das Thema Nachhaltigkeit. Weil das, ich finde, das muss man auch in dem Zusammenhang ansprechen, die fressen unglaublich viel Energie, die KI-Modelle, und da muss man sich auch überlegen, brauche ich ein KI-Modell dafür oder nicht? Ne? Also wenn ich bei Google danach frage, sag mir ein Rezept für einen Marmorkuchen, dann kostet das 0,3 Wattstunden im Schnitt. Wenn ich das bei KI frage, dann sind es ungefähr 3 Wattstunden, also das Zehnfache. Und da ist immer so die Frage, brauchen wir für alles auch wirklich KI oder können wir Sachen auch anders machen? So zum Vergleich. Damit kann ich über 10 Minuten eine LED-Lampe leuchten lassen. In den USA werden Atomkraftwerke gebaut, um KI-Modelle zu trainieren. Also ist nochmal ein Unterschied, die Anwendung und das Training von KI-Modellen. Das Training kostet viel mehr Energie. Und es gibt auch Berechnungen, dass pro Prompt 1 bis 1,5 Liter Wasser gebraucht werden, weil man halt die ganzen Rechner kühlen muss. Und na, das ist eine Sache, die hat jetzt wenig mit der Mission zu tun, aber vielleicht auch schon, weil soziale Arbeit setzt sich für Frieden und gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Und wenn wir zu wenig Ressourcen haben, um alle Menschen zu versorgen, dann ist der soziale Frieden gefährdet. Und wenn KI ganz viele Ressourcen verbraucht, also dann haben wir auch wieder so einen Rückbezug zur Aufgabe der sozialen Arbeit. Und deswegen, ich glaube, das sollte jetzt nicht im Grund sein zu sagen, nein, wir nutzen KI nicht, das verbraucht so viele Ressourcen. Aber ich glaube trotzdem auch, wir sollten darauf gucken, dass wir das auch abgewogen einsetzen. Und nicht nur, weil es KI gibt, müssen wir KI jetzt auch nutzen, sondern da, wo KI wirklich hilfreich ist und besser ist gegenüber anderen Systemen, dass wir da dann KI nutzen. Weil das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, schon auch eine relevante Dimension für uns als Menschheit.
Ich finde es super, dass du das sagst und merke immer, dass ich, das beschäftigt mich schon auch. Ich habe das Gefühl, man kommt aber kaum noch dran vorbei. So, wenn du eine einfache Google-Suche machst, kriegst du ja auch erstmal eine KI-Antwort.
Ja.
Und wir lernen gerade so eine Bequemlichkeit. Das ist ja super.
Absolut.
Da muss ich ja gar nicht mehr vergleichen, welches Rezept jetzt hier ne, von den 10 Treffern da das Beste ist, sondern KI hat mir das ja gesagt. Und da bin ich aber eigentlich wieder bei dem, was du am Anfang gesagt hast. Dann nehme ich ja quasi auch die Entscheidung der KI. Also KI schlägt mir vor, ich mach so, weil KI hat es ja gesagt, und vergleiche gar nicht mehr selber, welches ich jetzt eigentlich auswähle.
Ja,
also
ich
schon super spannende und wichtige Frage.
Ja.
Und bei so banalen Dingen gebe ich dir total recht. Ich finde es super, dass du das anschneidest und aufrufst als Thema.
Ja, beim Kuchen nicht so schlimm, wenn den Automation Bias zum Opfer fällt. Ne? Wenn es dann aber um die richtige Maßnahme für den Klienten, für die Klientin geht, dann ist das noch
Dimension.
Ja, genau. Ja,
ja, ich finde insgesamt so bei vielen von diesen Dingen, die du jetzt auch aufgezählt hast, von den Fachkompetenzen, die da ist, von den Anwendungsmöglichkeiten, den Szenarien, die du aufgemacht hast. Also ich finde immer, es geht so um dieses Thema sich bewusst werden über das, was man tut. Ja, also Bewusstsein zu schaffen, nutze ich jetzt KI? Oder geht auch die einfache Google-Suche? Oder habe ich vielleicht sogar ein Rezeptbuch für einen Kuchen in meinem Regal stehen? Da brauche ich überhaupt
nicht. Ne? Ganz
voll abgefahren. Crazy Idee, gell? Ja, genau. Ja, das ist super, super krass, ja, so irgendwie dazu. Also sich dessen bewusst zu werden. Und ich glaube, dass das ein großes Thema ist hinter dem Ganzen.
Ja, das glaube ich auch, ja. Ja, und dafür müssen wir es halt damit auseinandersetzen. Und deswegen denke ich, Leute, probiert's aus, geht mal ran, probiert's halt nicht direkt mit Klienten und Klientinnen aus, aber spielt mal ein bisschen. Das kostet Ressourcen, ja, klar, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, damit wir uns auch dagegen wehren können, wenn irgendwer aus Kostengründen um die Ecke kommt und sagt, dafür nutzen wir jetzt ein KI-Modell, dass man sagen kann, ja, ist ja eine schöne Idee, lieber Landrat, liebe Landrätin, aber aus den und den fachlichen Gründen, tut mir leid, geht leider nicht. Und da müssen wir halt für gewappnet sein, und das können wir nur sein, wenn wir uns damit auseinandersetzen.
Toll. Ja. Danke. Gibt es noch irgendetwas, was wir aus deiner Perspektive vergessen haben anzusprechen?
Nein.
Dann ganz herzlichen Dank dir erstmal, Julian, dafür, für den vertieften Einblick, verschiedene Ecken. Ja, die kann man sicherlich dann auch nochmal anders ausleuchten. Könnte man zu jedem einzelnen Thema wahrscheinlich nochmal viel weiter reingehen. Zusammenfassend vielleicht würde ich sagen, Fachkräftemangel lösen oder sozusagen in die Richtung zu gehen, durch KI zumindest kurzfristig erstmal nicht, oder?
Das würde ich auch so sehen, ja.
Danke. Danke dir, Marion, für die Zeit und das Mitmachen hier, Mitdenken dabei. Und ja, genau. Schönen Tag, schöne Zeit, schöne Adventszeit inzwischen
dann auch. Ja, gleichfalls. Ja. Und guten Rutsch ins neue Jahr, kann man ja auch schon fast sagen.
Genau, schöne Weihnachten, guten Rutsch.
Alles ja, das Übliche, genau.
Danke. Bis dann.
Ciao, ciao. Ja, bis dann. Ciao.